Ein kurzer Hinweis am Anfang. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Max wieder dabei sein konnte bei diesem Cast. Leider ist irgendwas bei seiner Aufnahme schiefgelaufen, sodass er ab der Hälfte von unserer Besprechung von Harry, When Harry Met Sally, nicht mehr mit dabei ist. Denn irgendwas, wir wissen nicht genau, was es ist, ob es sein Arbeitsspeicher ist oder so, macht, dass Max Spuren dann manchmal ab einem bestimmten Punkt so geloopt werden. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt aus dem, was Max zu The Notebook gesagt hat.
Mich einfach nervt an dieser Art Film oder auch Film oder weil vermeintlich stehen ja.
Ey, das klingt so mega lustig, ne? Als hätte er einen Schlaganfall gerade beim Reden. Das können wir so natürlich dann nicht im Cast lassen. Also wundert euch nicht, wenn seine Meinung zu The Notebook ausbleibt. Er fand es nicht so toll, das Bild, das Hollywood da von so einer romantischen Liebe zeichnet, aber meinte, den kann man sich trotzdem angucken. So viel dazu, viel Spaß mit dem Cast. Hallo und herzlich willkommen zum 113. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir lieben Filme. Und welche Filme kann man mehr lieben als Liebesfilme? Genau, gar keinen. Wir sprechen also über drei Liebesfilme. Wir fangen an mit Casablanca aus dem Jahr 1942, gehen weiter zu When Harry Met Sally, zu Deutsch Harry und Sally aus dem Jahr 1989 und verlieben uns dann in Ryan Gosling und Rachel McAdams. So noch nicht geschehen in The Notebook oder Wie ein einziger Tag von 2004. Mein Name ist Christian Eichner und ich habe drei rote Rosen für Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Hallo, hallo.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
So ein bisschen Flaute im Kino, kann man sagen. Dachten wir uns mal, yo, jetzt haben wir mal Bock auf Liebesfilme. Wir machen ab und zu mal einen Klassiker-Cast, heute sind Liebesfilme dran. Also natürlich ist der neue Star Trek draußen, da würde ich schon gerne nochmal irgendwann drüber reden. Aber es muss ja nicht immer sofort sein, ne? Die Welt ist so schnellliebig und wir wollten uns mal auf das konzentrieren, was wirklich zählt, nämlich die wahre Liebe, oder?
Wow. Ja, wahre Liebe oder wahre Liebe, ne? Muss man ja heutzutage auch fragen, ne? Aber nee, muss wirklich keiner fragen eigentlich. Nee, finde ich ganz schön. Freut mich mal wieder so einen anderen Aufhänger zu haben, außer aktuelles Kino. Und bei uns drei, vier Casanovas, da könnte es ja spannend werden, ne, sag ich mal.
Es kann nicht sein, Casablanca.
Vier Casablanca.
Falschen Film. Ja,
vier Geier lassen nichts anbrennen. Vier
Casablanca-Checks. Wir kommen zu den News. Und zwar wollen wir über drei Trailer sprechen, die neu raus sind. Es ist Comic-Con. Ich glaube, in San Diego ist immer die große, richtige Comic-Con. Dann gibt es noch tausend andere. Aber das ist da, wo natürlich alle Studios und jeder auch, der dem nichts... Nee, oder Leute, die... Das ist Comic-Con. Und da wird auch zu jedem Schrotten-Trailer präsentiert. Egal, ob es Halo ist oder irgendein neuer Lego-Film oder Lego-Videospiel oder sonst was. Aber auch von größeren Projekten und über drei Trailer möchte ich kurz sprechen. Über Wonder Woman, Justice League und Kong Skull Island. Ich würde mal mit dem anfangen. Kong Skull Island, neuer King Kong Film mit Tom Hiddleston und Brie Larson, in die ich ja sehr verliebt bin. Brie, wenn du das hörst, kannst raus aus diesem Tunnel nach Leipzig kommen. Es war nicht so richtig erwartet, dass zu Wonder Woman und Justice League schon direkt Trailer kommen, aber die können wir dann gleich zusammen abhandeln. Wie hat euch der Trailer zu diesem neuen King Kong Film gefallen?
Was für ein Blödsinn. Also den Film hat wirklich keiner gebraucht. Sind Kommentare, die ich zu dem Film gelesen habe. Nee, Quatsch. Also ich weiß nicht. Das ist schon wieder so eine blödsinnige Hauptsache, wir können irgendwie Feuerwerk auffahren, Michael Bay-eske Militarismus-Scheiße, dann muss irgendein Monster getötet werden. Samuel Jacksons Motivation dafür ist, um zu zeigen, dass die Menschheit Herr im Haus ist. Was für eine gequillte Schiffer-Scheiße. Ich hoffe, der Film stirbt.
Ansprechend von den Schauspielern fand ich, das hat für mich immer so ein bisschen gerettet. Da springe ich dann aber auch drauf an, wenn ich merke, da sind coole Leute dabei. Ich fand es optisch nicht so schlecht, aber es ist natürlich wieder ein Reboot und die Klassiker sollen ja auch alle sehr gut sein.
Also sind
die
auch,
alten King Kong Filme habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, würde ich eher gucken als den neuen jetzt, aber im Vergleich zu Justice League und Wonder Woman kann ich den nicht ganz so viel hassen.
Also ich habe dafür eine ganze Truhe Hass über für Filme dieser Art. Also allein der Trailer schon, dann laufen irgendwelche gut aussehende Leute rum und dann muss ich mir 7 Szenen angucken in einem Trailer, wo Leute die Augen aufreißen und irgendwas anstarren, was ich aber noch nicht sehen darf. Vielleicht ist es ja ein großer Affe. Ist halt echt, weiß ich nicht. Nee, was soll denn das? Und dann, ja, hier, und dann lädt noch einer ein Maschinengewehr und Geballer und dann am Ende nochmal das große Monster kurz so, ja, keine Ahnung. Nö, will ich nicht.
Ganz interessant, dass hier Jordan Vogt Roberts auf dem Regiestuhl sitzt. Er hat vorher Kings of Summer gemacht. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es so Coming of Age mit ziemlich hartem Comedy-Einschlag eigentlich ist. Das war eigentlich ein ganz cooler Film. Ich meine, da ist ein großer Affe im Dschungel, haut Sachen kaputt und auf dem wird mit Maschinengewehren geballert. Es könnte mich echt weniger interessieren als der Plot von diesem Film. Es ist schön, dass Brie Larson nach ihrem Oscar-Gewinn jetzt auch bei so großen Projekten mitmachen darf, aber ich kann auch gerne wieder zurück in den Room gehen, wenn es nach mir geht. Hat man sich so ein bisschen vielleicht auch an diesem von diesem Godzilla-Film, den wir besprochen haben, inspirieren lassen. Also hier war jetzt natürlich, bei Godzilla war vieles dunkel, hier ist vieles Tageslicht passiert, aber ich fand, es gab doch diesen Halo-Jump in dem Godzilla-Film und ich fand hier am Anfang, glaube ich, so eine Szene mit so Hubschraubern oder sowas, hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wollte man das nochmal machen. Mal gucken, ob sie halt dieses Monster dann auch wieder erst ganz am Ende zeigen und vorher halt das einfach nur die ganze Zeit
alles einfach auf ist. Godzilla versus King Kong hinaus, oder nicht?
Dann das wahrscheinlich. Kann sein, ich weiß gar nicht, ob es so ist. Man weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, wir kommen zu den beiden anderen Trailern. Der nächste ist zu Wonder Woman und ich finde es hier wirklich interessant, dass DC sich einfach dazu entschieden hat, die Drehbücher jetzt einfach aus den Kommentarspalten aus Film-Nerd-Foren einfach zusammenzuschreiben, weil man wirklich merkt, dass nach dem Flop von Batman v Superman gab es ja das große Narrativ, dass der Film so schlecht war, weil er nicht lustig genug war und deswegen werden jetzt alle Filme mega lustig gemacht, so wie es halt die Marvel-Filme auch sind und das halte ich schon mal für einen ziemlichen Fehlschluss, also das, ich weiß nicht, The Dark Knight war nicht gut, weil alles so mega witzig war, der hat auch witzige Szenen, ich finde Humor muss auch immer in so einen Film rein, aber ich fand es hier ein bisschen übertrieben. Außerdem soll Wonder Woman ja in diesen Diskurs reinkommen, dass es mal eine weibliche Superheldin geben soll. Die wurde ja auch mega doll in diesem Batman v Superman-Film von den Kritikern gefeiert, was ich nicht richtig verstehen kann. Ich fand, sie hatte da keine besondere Rolle in dem Film. Und nur weil es eine Frau ist, heißt es nicht, dass das gut war. Ich fand aber, dass Wonder Woman cool aussieht und dass es einigermaßen witzig ist und dass es so abstrus ist, dass irgendwelche Amazonen gegen die Nazis kämpfen im Zweiten Weltkrieg, dass ich das dann schon wieder ganz lustig fand. Also ich glaube, den kann man sich als Popcorn-Film ganz gut angucken, weiß aber nicht. Ich fand auch die Action-Szenen waren ganz geil gemacht, mal wieder so Matrix-mäßige Slow-Mo-Scheiß. Ich fand das nicht so schlimm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz gute Zeit im Kino wird. Weil was willst du auch sonst aus diesem Charakter machen, als einfach halt einen wirklich stumpfen, lustigen Actionfilm?
Für mich kommen die Trailer auf jeden Fall zur richtigen Zeit. Gut auch, dass ich sie jetzt beide an einem Tag hintereinander geguckt habe. Weil jetzt ist dann wirklich der Moment dann erreicht, den wir ja schon seit Jahren, Jahrzehnten hervorbeschwören. Ich will das nicht mehr. Das ist dieser Moment. Also krass, wie wenig mich da irgendwie das noch bewegt hat, dieser Trailer. Ich hatte der hat mir keinen Bock gemacht. Ich war nicht irgendwie aufgedreht und gehypt oder ich fand das nicht mehr interessant. Ich fand das nicht cool. Gar nichts. Also wirklich gar nichts. So eine Leere, so ein luftleerer Raum in diesem Trailer. Gerade Justice League. Also, boah, unglaublich krass. Und das mit dem Humor, das hat mich auch am meisten gestört. Das wird dir jetzt, glaube ich, so nach Suicide Squad Vorbild jetzt einfach so richtig schön in die Fresse gerieben, dass der Film auch lustig ist. Also das musst du schon wissen, damit du dann später ins Kino gehst, denken sich jetzt die Filmstudios. Und deswegen haben wir 10 Gags in diesem Trailer, einer schlechter als der andere. Zum absoluten Kotzen.
Ich weiß.
Ja, ich weiß also Wonder Woman halt einfach austauschbar wie nichts. Ja, wer dann jetzt da die Nazis nochmal verjagt, keine Ahnung, dann mit einem Schild oder mit einer Lichterkette der Wahrheit, keine Ahnung, von mir aus. Es ist mir vollkommen egal. Und Justice League ist halt einfach, also ich bitte euch, I'm putting together a team. There's an enemy coming. Ja, ach, nee. Und dann müsst ihr alle zusammenarbeiten am Ende, um diesen Gegner dann ein für alle Mal dann zu besiegen, bis in einem Jahr das Reboot kommt. Leck mich doch einfach alle am Arsch. Ganz ehrlich.
Ohne Scheiß. Das ist doch scheiße. Ohne Scheiß, genau der Meinung bin ich auch. Das ist wirklich jetzt zum 100. Mal der gleiche Film. Es interessiert einen keinen, ob jetzt Wonder Woman mit dem Schild gegen Nazis kämpft oder ob es Captain America ist. Es ist irgendwie, keine Ahnung, das Schiff hat für mich lange den Hafen verlassen. Ich hoffe, ihr sterbt.
Justice League fand ich auch ganz schlimm, weil das für mich auch so Fernsehserienqualitäten hatte, weil da ist wirklich total unglaubwürdig wirkte, als die dann alle in diesem komischen grauen Raum da stehen, zusammen alle nebeneinander. Der eine ist irgendwie Mr. Cyborg und der andere hat dieses hässliche Flash-Kostüm an. Und ich finde, das ist was ich auch nicht mache, aber man kann es halt noch Netflix durchgehen lassen, dass die Sachen alle nicht so over the top, top-notch aussehen, sondern halt ein bisschen schlechter. So, aber ich finde hier, es wirkt so, als wäre das sehr schnell zusammengedreht worden. Also bei Wonder Woman hat man schon das Gefühl, der Film scheint fast fertig zu sein und hier hatte man Szenen, auf die man sich konzentrieren konnte. Ich habe das Gefühl, der Justice League-Film, den gibt es noch gar nicht und es wurden einfach nur lustige Szenen gedreht, um das einem Publikum zu verkaufen. Diese Flash-Szene fand ich auch echt ziemlich peinlich. Ja. Aber ich finde auch diese Helden einfach nicht cool. Also die interessieren mich auch wirklich gar nicht und ich bin ja auch überhaupt kein Fan von diesen ganzen neuen Superheldenfilmen. Fand bei Wonder Woman das aber noch einigermaßen okay, wie das gemacht wurde. Wird man sehen, was Zack Snyder daraus macht. Es gab ja viel Hass für das DC-Universum, stand eigentlich in Frage, ob es diese Filme überhaupt geben wird. Jetzt macht man alles mega lustig. Mal schauen, was sie machen. Aber ja, keine Ahnung, wird uns wahrscheinlich nicht so doll interessieren. Irgendeinen davon werden wir wahrscheinlich trotzdem besprechen hier. Und wir kommen zur Hörerpost. Auf Twitter haben uns mehrere Meldungen erreicht oder Nachrichten erreicht, dass wir doch mal Stranger Things besprechen sollen. Das ist diese neue Serie auf Netflix, die so ein bisschen ist wie E.T. oder Goonies. So alte 80s Sci-Fi-Kinder sind auf dem BMX unterwegs, Mann hier. Und das machen wir auf jeden Fall. Also hat kriegt ja ganz gute Kritiken. Wird wahrscheinlich eine Serie, wo wir eine Folge gucken und sagen, war nix. Aber wir gucken uns auf jeden Fall an. Ich habe auch ein bisschen Lust, weil es mal wieder so ein bisschen was anderes ist. Ich fand den Trailer nicht schlecht. Das besprechen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, wahrscheinlich im nächsten Podcast schon.
Ja, ich habe da auch den Trailer zugesehen. Ich fand's ganz interessant, muss ich sagen. Und krass eher, dass was da schon wieder für ein Hype drumherum ist. Also ich habe da schon als Schlagzeile gelesen, irgendwie Stranger Things. Eine Woche, nachdem sie rausgekommen ist, ist sie schon in den Top 250 auf IMDb und dies und das. Und mal gucken, mit wie viel Stil sie das hinkriegen. Aber anscheinend soll das ja wirklich eine recht tiefgründige Serie sein. Und vor allem mit guten Kinderschauspielern. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist.
Genau, und damit kommen wir zu den Liebesfilmen, über die wir sprechen wollen. Kurz bevor wir darüber reden, wollte ich euch nochmal fragen, bei mir ist dann wirklich aufgefallen, dass ich eklatante Wissenslücken habe, was überhaupt Liebesfilme der letzten 40 Jahre angeht oder so. Ich glaube, ich habe echt fast keinen gesehen. Also ich kann mich nur noch an welche erinnern, die nicht mehr so weit zurückliegen, wie Her zum Beispiel oder Blue is the Warmest Color oder wie Me and Earl and the Dying Girl und sowas. Das Schicksal ist ein mieser Verräter zum Beispiel auch, also ein bisschen neuere Sachen, aber die ganzen Klassiker, auch Pretty Woman und auch Dirty Dancing, ich habe echt fast gar nichts gesehen. Dafür haben nicht mal Titanic gesehen, das ist richtig peinlich. Aber wann guckt man das denn jemals? Es ist nie der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt gucke ich mal Titanic irgendwie 20 Jahre später alleine auf dem Sonntagnachmittag. Seid ihr denn mit irgendwelchen Liebesfilmen aufgewachsen? Habt ihr irgendwelche, die ihr als Kinder schon mochtet oder die ihr richtig gut findet? Oder ist es auch eher ein Genre, wo ihr so richtig wie so schlechte, stumpfe Männer einfach, nö, Liebesfilme finde ich doof, habe ich nie gesehen?
Also ich habe schon so Pretty Woman und so zum Beispiel gesehen. Dann Chocolat vielleicht noch so der, den ich am besten vielleicht mich noch dran erinnern kann, der so einfach wirklich nur klassischer Liebesfilm ist. Ansonsten, keine Ahnung, wahrscheinlich kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe schon den ein oder anderen mal gesehen.
Ich glaube, aus dieser 90er-Ära habe ich auch ein paar gesehen. Also so Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, Notting Hill, die habe ich irgendwann mal geguckt. Aber an sich ist das ja gar nicht so die Golden Age der Liebesfilme. Das sind ja mehr so die 80er und 70er. Und da habe ich dann jetzt auch, als wir uns auf die Themen jetzt festlegen mussten, habe ich halt ganz viel recherchiert und mir Top 100 Listen vom American Film Institute durchgelesen und so. Mhm. Und irgendwie dann Der englische Patient und Jenseits von Afrika. Und ich kannte keinen. Also wirklich überhaupt keinen. Ich habe nicht mal hier West Side Story habe ich nicht gesehen. Ich hab Grease nicht gesehen. Also überhaupt gar nichts. Ich habe da mega viele Wissenslücken. Und gerade bei Casablanca muss ich jetzt auch sagen, bin ich froh, dass ich die mal aufgeholt habe. Ja. Weil der überkommt ja total dieses Stigma vom Liebesfilm, aber können wir ja später auch noch zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Was denkt ihr denn, wir haben ja auch fast keinen Liebesfilm hier jemals besprochen im Podcast, obwohl die Rom-Com-Industrie ja immer noch brummt, so ein bisschen wie die Horror-Industrie auch, habe ich das Gefühl. Da wird einfach am laufenden Band einer rausgekloppt. Ja. Aber es sind dann eben wenige, die dann doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Also wie bei Horrorfilmen, wo wir dann ab und zu mal welche besprechen, die gute Kritiken bekommen, ist es auch so, dass es dann manchmal ganz süße Liebesfilme, glaube ich, gibt. Aber so richtig in den letzten Jahren fällt mir jetzt außer Hör nichts ein, was richtig groß war.
Brooklyn zum Beispiel wäre für mich ein klassischer Liebesfilm, so im Stile von auch jetzt zum Beispiel The Notebook, das ist mir noch aufgefallen, aber ja.
Oder dieser Theory of Everything zum Beispiel, könnte man auch sagen, ist ein Liebesfilm. Stimmt. Ne? Das sind ja auch öfter jetzt Filme, die dann auch so eine längere Beziehung manchmal abbilden und wie sich dann Leute wieder entlieben und wieder verlieben und so weiter. Aber an sich, was habt ihr Vorurteile gegenüber diesem Genre, der Rom-Com, wenn ihr einen Trailer seht, wenn ihr davon hört, es ist ein neuer Film raus?
Ja, was heißt Vorurteile? Ich finde es halt immer, und das wird jetzt auch bei der Besprechung von diesen drei Filmen bei mir so ein bisschen durchschimmern, ich finde es halt immer problematisch, wenn die Liebe an sich wirklich so ziemlich der einzige Plotpunkt ist. Da verliere ich dann doch oft schnell das Interesse und dann fehlt es ein bisschen. Und da müssen Filme dann schon noch eine andere Ebene vernünftig und nicht nur so nebenbei mit einbringen, um was zu taugen. Und gerade bei so Romcoms ist halt oft wirklich nichts anderes.
Na ja, gut, bei Romcoms könnte man sagen, ist die zweite Ebene halt die Comedy. Und also da habe ich Vorurteile gegen, weil ich von Romcoms generell sehr, sehr minderwertige Comedy einfach erwarte. Also zumindest von Mainstream-Studio-Romcoms. Und deswegen, ich fand die als so Teenager, so 18, 19, fand ich die alle sehr lustig und auch irgendwie so mit Josh Hartnett irgendwie und 10 Tage, 40 Tage, 40 Nächte, irgendein Scheiß. Da habe ich die alle geguckt und konnte darüber lachen, aber mittlerweile mache ich da eher einen Bogen drum. Und so, wie wir schon gesagt haben, so klassische Liebesfilme, die jetzt gar nicht so sehr auf Comedy und auf Unterhaltung sind, Sie gehen ziemlich an mir vorbei, aber habe ich aber auch keine Vorurteile.
Nö, ich bin eigentlich auch, wie ihr seht, ich bin damit irgendwie doch recht stark sozialisiert worden. Hab da irgendwie nichts gegen, gibt's halt gute und schlechte wie überall. Ich bin halt eher Fan so von diesen britischen Liebeskomödien gewesen. Also eben auch so tatsächlich Liebe, finde ich, ist da ein ganz großer Name, finde ich, der ist super. Und ja, amerikanische eher nicht so, da war ich immer eher draußen. Ja.
Nicht mal mit Mila Kunis und Justin Timberlake.
Was, Ted oder was?
Nee, wie hieß denn der?
Hier, was, Freundschaft Fuck, Plus?
Fuck Buddies oder so. Ja, das ist irgendwie so mit, ja.
Nee, der hatte
ziemlich beste Freunde. Ja,
genau. Da gab es doch gleichzeitig noch so einen Film mit Ashton Kutcher und Natalie Portman, der genau den gleichen Plot
genau.
hat. Ja. Friends with Benefits und der andere hieß ja auch so ähnlich, keine
Friends
Ahnung.
Friends without Benefits.
Only, just Friends.
Just Friends.
Im Liebesfilm soll ja eben die oder dieses so Miterleben der romantischen Liebe ja auch hauptsächlich im Vordergrund stehen. Ne? Das ist ja einfach ein Effekt, der drin ist. Seid ihr denn Leute, das würde ich nochmal als letzte Frage, bevor wir reingehen zu Casablanca, die da anfällig für sind? Glaubt ihr so an die Liebe auf den ersten Blick, so romantische Liebe, dass die andere Person einen vervollständigen kann? Oder denkt ihr eher so, ja, das ist alles irgendwie Hollywood-Gewäsch und im richtigen Leben ist es anders und deswegen muss es eigentlich auch im Liebesfilm vielleicht komplexer sein, dramatischer sein?
Ich glaube, gerade das ist, also ich ja, glaube da, ich glaube, das ist ziemliches Hollywood-Gewäsch, aber gerade das macht so einen Liebesfilm ja auch aus vielleicht, weil das alle Leute eigentlich wissen, so ist es nicht wirklich und deswegen ist es so ein bisschen Eskapismus, das dann in einem Film so präsentiert zu bekommen. Und ich glaube, das macht diese Filme aus vielleicht.
So sehr haben wir das ja auch gar nicht jetzt in unseren drei Filmen, eigentlich nur in einem, dass es wirklich diese Liebe auf den ersten Blick gibt. Ich finde es auch, es muss etwas komplexer sein. Also das komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich muss das Gefühl kriegen, dass die Liebe irgendwie oder die Beziehung irgendwie aus dem Film entsteht und aus den Aktionen, die die Leute machen und nicht, dass es von Anfang an alles so hingekünstet wurde, dass du zwei Charaktere hast, die sich eh ineinander verlieben. Und deswegen, glaube ich, mag ich diese Liebe auf den ersten Blick Filme auch nicht so gerne, einfach weil ich das zu flach finde. Das kann man schön gucken und da kann man sich auch mitziehen lassen, aber da ist dann nicht wirklich mehr viel dahinter.
Ja, ich glaube, dieses Liebe auf den ersten Blickbild interessiert dich halt nur, oder so ein Film hast du halt nur Bock, wenn dir das Bild was taugt, so. Also wenn du an diesen Traum auch glauben willst oder dir gerne vorgaukeln lässt, aber das spricht mich einfach so irgendwie nicht an. Dafür hat mich das Leben so sehr gezeichnet. ich glaube, ich bin da auch auf jeden Fall auf eurer Seite, was das angeht.
Ja, Liebe auf den ersten Blick weiß ich auch nicht. Nee, wahrscheinlich ja. Eigentlich gibt's nur Interesse auf den ersten Blick und dann muss man mal schauen, was passiert. Aber ich denke schon, dass du halt in so einer wirklich guten Beziehung, romantischen Liebes Beziehungen, dass der andere dich schon komplizieren kann oder auch Seiten an dir herausbringen kann, die vielleicht so du verborgen geglaubt hast oder sowas oder lange nicht, zu denen du lange keinen Zugang mehr hattest. Und das gibt's auch in vielen Liebesfilmen, dass das die andere Seite zum Beispiel ist auch in vielen Liebesfilmen, dass das nochmal rauskommt. Und das finde ich dann schon ganz gut, wenn ein Film schafft, das gut abzubilden. Und auch, und da kommen wir dann vielleicht bei The Notebook zu, weil ich habe ja schon so zwischen den Zeilen gehört, dass ihr alle den nicht so gut findet. Das geht mir nämlich genauso. Aber ich finde es gut, wenn ein Film es schafft, und das finde ich, kann The Notebook eben auch, so eine ganz simple Liebe. Zwei Leute verlieben sich einfach nur gerade ineinander, ohne Gründe. Wenn er schafft, das abzubilden, dann das gibt es auch, ohne dass man 1000 Gemeinsamkeiten hat, ohne dass es noch einen Grund dafür unbedingt geben muss. So. Und da können wir später drüber reden. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Film, über den wir sprechen wollen. Und das ist Casablanca.
No matter how clever he is, he still needs an exit visa. Or I should say two.
Why two?
He is traveling with a lady.
I'll take one.
I think not. I've seen the lady. And if he did not leave her in Marseille or in Iran, he certainly won't leave her in Casablanca.
Well, maybe he's not quite as romantic as you are.
It doesn't matter. There is no exit visa for him.
Louis, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape?
Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. Oh, laugh if you will, but I happen to be familiar with your record. Let me point out just two items. In 1935, you ran guns to Ethiopia. In 1936, you fought in Spain on the Loyalist side.
And got well paid for it on both occasions.
The winning side would have paid you much better.
Maybe. Well, it seems that you're determined to keep Laszlo here.
I have my orders.
Casablanca von 1942 ist ein Film von Michael Curtis, der in seinem Leben 160 Filme gedreht hat. Eigentlich sollte Casablanca so ein bisschen an den Filmerfolg vom anderen Film Algier anknüpfen und vorher sollte er heißen Everybody Comes to Rick, weil ja Rick die Hauptfigur ist und diese Bar hat. Den Titel hat man dann geändert, weil man davon ausgegangen war, dass ein Film, der schon so einen ähnlichen Titel wieder hat wie Algier, also nach einer afrikanischen Stadt benannt ist, die man vielleicht so ein bisschen kennt, dann doch auch einschlagen könnte. Das Skript von Casablanca basiert auf einem unproduzierten Theaterstück, das heißt Everybody Comes to Rick, und es gab da mehrere Drehbuchautoren, die unterschiedliche Teile des Films geschrieben haben, also manche waren eher so für das Romantische zuständig, andere dann eher für diesen politischen Subtext und so weiter. Worum geht's? Der Zweite Weltkrieg tobt in Europa. Frankreich ist teilweise von den Nazis besetzt. Große Flüchtlingsströme wollen sich in die USA aufmachen. Da kommt man aber nur aus Lissabon hin und nach Lissabon kann man nicht direkt über den Landweg fahren. Also geht die Reise für die meisten über Marseille nach Afrika und dort ins französische Protektorat Casablanca im heutigen Marokko. Von dort aus kann man ein Flugzeug nach Lissabon ergattern. Das Protektorat ist nicht von den Nazis besetzt, sondern immer noch in der Hand des unbesetzten Teils Frankreichs. Aber der Polizeichef Renault ist korrupt und verteilt Visa nur gegen Schmiergeld oder Sex. Und deswegen brodelt so ein Visum-Schwarzmarkt. Und einer der Hauptumschlagsplätze ist die Bar Rick's Café Américain. Geführt von Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart. Der lässt die Leute da eigentlich so ein bisschen schalten und walten, wie sie wollen, ist aber herzlich desinteressiert eigentlich an Geschäftsleuten und Regierungsbeamten, trinkt auch nie zusammen mit seinen Gästen. Eines Tages erhält er durch einen Umstand eine von Charles de Gaulle selbst unterzeichnete Ausreisepapiere, die sind natürlich mega viel wert, und die will der tschechische Freiheitskämpfer Viktor Laszlo haben, der war im KZ, wird von den Nazis verfolgt und will unbedingt mit seiner Frau Ilsa nach Amerika fliehen. Blöd nur, dass Rick Blaine immer noch unsterblich in Ilsa verliebt ist, die ihn eines Tages während einer Affäre ohne Erklärung verlassen hat. Casablanca ist einer der bekanntesten Filme der Welt und vielleicht der bekannteste Liebesfilm überhaupt. Für euch der Beginn einer wunderbaren Fanschaft.
Er ist auf Platz 1 der romantischsten Filme aller Zeiten vom American Film Institute. Aber das wird ihm eigentlich fast gar nicht gerecht, weil man kann nicht sagen, das ist hier ein Liebesfilm und das war's. Das ist ja fast schon das Understatement des Jahres. Für mich ist Casablanca also einer der formvollendetsten Filme vielleicht, die ich je gesehen habe. Also für mich ist das irgendwie hier die pure Eleganz. Also von der Kamera her, von den Dialogen her, irgendwie jede Zeile hat in mir irgendwie resoniert. Ich habe den auch zum ersten Mal gesehen. Ich war wirklich super schwer beeindruckt und vor allem davon, wie reichhaltig dieser Film, komisches Wort, aber vielleicht, oder wie detailliert will ich nicht sagen, aber ich meine, hier wird eine komplette Welt aufgebaut, hier wird nicht nur eine Liebesgeschichte erzählt, hier wird eine Welt aufgebaut, eine Stadt inklusive eben auch dieser zeitpolitischen Dimension, hier wird eine Kriminalgeschichte quasi erzählt, aber es wird eben auch mühelos eben dann verwoben mit dieser wirklich tollen und auch echt berührenden Liebesgeschichte, und dieses Gesamtpaket lässt mich zu Casablanca wirklich zu einem der besten Filme aller Zeiten dann auch machen, ja.
Ja, also der hat seinen Klassiker-Status auf jeden Fall zurecht, aber darum geht's ja heute auch nicht. Es ist einfach ja eben diese Mischung von diesem Melodram zusammen mit diesem Kriminalzeugs, und was der, finde ich, wesentlich besser als die anderen beiden Filme, die wir besprechen, schafft, ist so kaputte Menschen einfach abzubilden. Und zwar Leute, die halt einfach dann auch teilweise halt einfach irrational und scheiße sind, einfach nur, weil ihnen die Welt vor den Karren gefahren ist vorher. Und dazu diese politische Ebene, die auch wirklich vernünftig behandelt wird und nicht nur so nebenbei sich abspielt. Und ja, also dieses unproduzierte Theaterstück, auf dem das basiert, wurde mal von einem zuständigen Lektor als anspruchsvollen Kitsch bezeichnet. Und ich finde, das trifft es total gut, weil es schon auch kitschig ist. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich zu The Notebook sieht, dann ist es eben anspruchsvoll und nicht nur Kitsch. Und diese Mischung macht es total, also das passt, und wir mögen ja eh traditionell so diesen zynisch schlecht gelaunten Welthasser als Hauptcharakter irgendwie, und da ist der Rick von Humphrey Bogart halt schon einfach ein Paradebeispiel für und so, der funktioniert einfach, der Film, und das ja macht sehr viel Spaß auch immer. Ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen vor so aber bestimmt 10, 15 Jahren und hatte ihn nicht so gut in Erinnerung, aber immer noch ja, hat mich wieder überrascht.
Ich finde, was Tolles an Casablanca, es ist ja im Prinzip das, was ich auch schon gesagt habe, er bietet halt viel, und ich finde, er ist auch in seinen Stimmungen sehr divers. So, wir haben einmal dieses Club-Setting, dieses coole, die entsprechenden Charaktere dazu, dann haben wir aber auch noch die Stimmung, die eben so ein Liebesfilm mit sich bringt, und der Film hat einfach viele, sozusagen, großen Werkzeugkoffer, aus dem er sich da bedienen kann, und das macht er auch handwerklich einfach super gut. Ich finde es total auch erfrischend, irgendwie so ein Film, der irgendwie, weiß ich nicht, wie alt ist er jetzt, irgendwie über 70 Jahre, auch zu sehen, wie geil das ist, einfach mal einen Film auch komplett so richtig stark dialoglastig einfach zu führen. So, das macht einfach richtig Spaß. Ich liebe ja solche Filme auch. Du hast gar nicht so viel, die Orte wechseln gar nicht so oft. Irgendwie der Film geht ja los, da ist man ja, glaube ich, die erste halbe Stunde gefühlt einfach nur in diesem Club und wechselt von Tisch zu Tisch. Und das, finde ich, macht so viel Spaß, sich das anzugucken. Wir haben diese wunderschönen Noir-Film-typischen bedeutungsschwangeren Dialoge, diese bildhafte Sprache. Das macht einfach so viel Spaß. Also mir geht da wirklich das Herz auf. Ich finde, wirklich wunderbarer Film.
Was mir so gut gefällt an Casablanca ist auch einfach das Setting und überhaupt wie die Handlung, wo die einsetzt. Das finde ich ist schon genial gemacht einfach. Das ist schon so cool, dass die Leute alle geflohen sind aus Europa, alle nach Amerika wollen, aber alle in diesem Nachtclub einfach unfreiwillig zusammen rumhängen und sich dann diese Gespräche liefern. Das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt ja oft so Filme, in denen Charaktere dann so für ihre Länder stehen müssen und das funktioniert oft nicht so gut, aber hier funktioniert das schon, weil die eben auch alle gespalten sind zur Politik ihrer Länder, zu ihrer eigenen Geschichte und vor allem haben sie überhaupt eine Geschichte. Das hast du ja auch ganz oft, dass so in Liebesfilmen die Charaktere so unbeschriebene Blätter sind. Das ist hier gar nicht so. Hier ist eigentlich in jedem Dialog merkst du, dass Charaktere miteinander eine Geschichte haben oder eben ihr altes Leben hinter sich gelassen haben. Und das gefällt mir richtig gut. Gerade Rick so als so desillusionierter ehemaliger Freiheitskämpfer. Und du lernst auch erst den Hintergrund hinter diesen Figuren so peu à peu im Laufe des Films erst mit. Das gefällt mir richtig gut. Und dann hast du hier, und das war ja schon, mir fällt da immer Rocky ein, wo wir gedacht haben, okay, wir gucken uns jetzt mal den ganz normalen Boxfilm an. Da wird bestimmt nur geboxt und nichts weiteres. Und das war gar nicht so. Und hier dachte ich, okay, man guckt sich mal den normalen Liebesfilm an und die Liebe ist eigentlich schon vorbei, die es hier gab zwischen diesen beiden Personen und die Liebe ist eben auch nicht das höchste Gut, was hier verteidigt werden muss, zum Beispiel vor allem nicht die Liebe zwischen Rick und Ilsa, sondern was hier verteidigt werden muss, ist eigentlich so eine Liebe zum Menschen eigentlich, die einzustehen für die eigenen Werte, für die Menschenliebe und gegen das Nazi-Regime und das und gegen die Unterdrückung vor allem von Menschen und das finde ich so toll, wie hier so viele Charaktere so eine Wandlung durchmachen und wie ja, der Charakter von Humphrey Bogart dann sich aufopfert für das größere Gute eigentlich und nicht eben für seine Selbstsucht und am Anfang ist er aber so selbstsüchtig, dass du ihn richtig hasst oder nicht magst und du denkst, ja, der soll jetzt total cool sein, aber eigentlich ist ein Arschloch und ja. Dass die Charaktere so über ihre Vorurteile auch hinweg können, um dann zu zeigen, so die romantische Liebe zwischen zwei Leuten kann eben auch die Liebe zur Menschheit selbst sein, so. Das fand ich richtig gut. Und ich fand gleichzeitig, dass es vom Plot her auch total intelligent gestrickt war. Als ich diese Zusammenfassung geschrieben habe, habe ich am Ende noch ein paar Details wieder rausgestrichen, weil ich dachte, okay, das wird ja ewig lang, wenn ich das erzähle. Zum Beispiel, dass da dieser Typ ist, der eben das Visa dann geklaut hat, diese beiden deutschen Polizisten erschossen hat, der dann da hochgenommen wird und so weiter. Das heißt, jeder hat auch hier so ein bisschen seine eigene Agenda und plant irgendwas. Und trotzdem kommt es eben immer wieder auch so zu Liebesmomenten, zu traurigen Momenten, zu Momenten, in denen Charaktere ihre Hintergrundgeschichte erzählen, ohne dass es jetzt so wirkt. Horst, du hast das mal irgendwie bei einem Film gesagt, dass du es hast. Zwei Leute sitzen zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre Backstory. Das gibt es hier, aber es ist toll und du willst es auch unbedingt wissen, weil die beiden ja in Paris diese Liebesbeziehung hatten, wo sie eben beide gesagt haben, wir erzählen uns, also wir sind hier im Krieg quasi, die Nazis stehen kurz vor Paris und deswegen ist es jetzt gerade nicht wichtig, wo wir herkommen und wer wir sind. Und am Ende ist es eben dann doch so wichtig. Und das ist ja was, Liebesfilme funktionieren immer nach einem ähnlichen Bild. Und eins ist eben, dass es eine große Lüge gibt oder dass einer was verheimlicht hat. Und wenn diese Verheimlichung rauskommt, dann zerbricht so ein bisschen die Liebesbeziehung und dann wird sie, entflammt sie wieder neu. Und hier ist es aber umgekehrt. Dadurch, dass es rauskommt, gibt es ein wirkliches Verständnis so auf beiden Seiten. Und das fand ich richtig stark. Und eben auch eine falsche Fährte, wo man erst denkt, die Liebe entflammt wieder. Also viel drin und ich finde das auch richtig gut gemacht. Und krass, dass es unterschiedliche Leute das Drehbuch immer so ein bisschen nochmal verbessert haben, finde ich. Weil das merkt man auf jeden Fall nicht.
Ja, das finde ich auch verrückt. Und das sind ja auch nicht nur die Charaktere, die halt so gut aufgebaut werden, eigentlich fast nur durch Dialoge, die aber halt eben nicht nur eben das gegenseitige Erzählen sind. Also auch diese Beziehung dazu, zum Beispiel vom Polizeichef und Rick, die war super interessant, mega vielschichtig, auch wie die alle ticken. Aber was ich noch viel beeindruckender finde, ist, wie die Welt, der Schauplatz eben auch fast nur durch Dialoge aufgebaut wird. Weil ich meine, es ist ja so, der Film wurde ja nicht in Casablanca gedreht. Zu der Zeit konntest du ja nicht irgendwie mit einer Filmcrew dahin fliegen, da irgendwie ein paar Aerial-Shots von einem Marktplatz aufnehmen, 200 marokkanische Komparsen oder so und dann ist es halt irgendwie dann Casablanca. Sondern das wurde ja wirklich nur auf Soundstages, nur in den Studios von Hollywood halt gedreht und irgendwie an irgendeinem Flughafen in Arizona. Und wie macht er das dann? Wie wird es dann dem Zuschauer verkauft, dass es wirklich Casablanca ist? Und ich finde das wirklich nur durch Dialoge. Also, dass die Leute immer wieder auf den Ort Casablanca verweisen in so Nebensätzen. Also so dann gesagt wird, Casablanca so ist kein Ort, wo man mal die Nacht durchschlafen kann. Irgendwie in Casablanca funktionieren die Dinge anders. In Casablanca ist ein Menschenleben nicht so viel wert. Und so weiter und so weiter. Und immer wieder nur so sehr nebensächlich. Aber dadurch hast du wirklich dieses Gefühl gekriegt, dass du in einem richtig großen, coolen Setting bist, was auch diese Story so ein bisschen zusammenhält dann am Ende. Und das fand ich total wichtig. Und ich war sehr beeindruckt, wie er mit wenig Mitteln viel gemacht wurde einfach.
Was ich auch erstaunlich finde, ist, ihr sagt alle, da wird viel geredet und eigentlich denkt man ja, hier sind irgendwelche Leute auf der Flucht, die müssen irgendwo hin. Es gibt die Nazis, es gibt irgendwie die Besatzer so. Eigentlich ist das doch alles total drängend, was hier passiert. Aber nee, ist es nicht, weil das so ein ganz komisches politisches Vakuum ist, was entsteht in Casablanca. Und deswegen, die Leute haben auch alle nicht ihre Tickets, sie können nicht weg so und sind deswegen so zusammengefecht. Und dann ist eben auch mal Zeit zu sprechen, auch mal mit den Antagonisten, ja. Und dann ist ja so eine starke Szene, wo die Deutschen dann da die, so eine deutsche Hymne singen. Und dann die Victor Laszlo da die französische Hymne anstimmt und die alle überstimmen quasi die Menschen. Und da merkst du auch, dass so Nebencharaktere auch eine Entwicklung haben dürfen, wie diese eine Frau, die erst mit Rick zusammen war, dann auf einmal quasi die Seiten gewechselt hat, ihr ist es völlig egal, dann ist sie halt einfach mit so einem Nazi-Offizier zusammen. Und dann aber in diesem Moment merkt sie doch eben, dass in ihr noch was drin ist, dass ihr nicht nur Patriotismus, sondern auch ein Kampf gegen das Böse. Und das finde ich irgendwie so stark, aber auch so cool, dass die Leute eben auch die Zeit haben, sich mal zu unterhalten, weil eben auch gerade nichts losgeht. Und dann, wenn der Film aber spannend sein soll und schnelle Handlungen braucht, dann kriegt er sie auch. Und das hat mir auch gut gefallen.
Ich habe zwei Sachen, ganz kleine Details, die ich irgendwie komisch fand oder die ich nicht so ganz verstanden habe. Und das erste ist, dass Ingrid Bergman eigentlich fast in jedem Close-up, wenn sie gezeigt wird, so ein ultra glitzerndes Gesicht hat. Also so ultra schwammig ist und ihre Augen glitzern. Und also oft heult sie auch einfach. Also,
sie ist aber schwammig mich, und die Augen glitzern.
Ja, aber irgendwie, ich habe mich dann gefragt, ob das beabsichtigt war. Und ja, war es. Also sie haben immer so einen extra Filter über die Kamera gelegt, um sie dann halt in so einem besonderen Licht zu zeigen. Und auf Englisch steht hier so, sie soll ineffably sad and tender and nostalgic wirken. Ich fand das ein bisschen zu viel. Also ich fand das ein bisschen komisch, diese Entscheidung mit dieser Kameratechnik oder diesem Linsenfilter. Und das zweite ist diese ikonischen Lines. Also diese of all the gin joints in all the world. Das hat man ja alles schon mal gehört. Oder here's looking at you, kid. Die Line war ja improvisiert übrigens, die zweite habe ich auch gelesen. Die fandet ihr die gut? Ich fand die ein bisschen überbenutzt. Das war für mich so das Einzige am ganzen Film, was so forciert gewirkt hat. Dass
das hier ist looking at you, kid, fand ich ein bisschen seltsamer, die Zeile. Ja. Irgendwie. Die hat für mich auch nicht so richtig reingepackt. Aber dieses of all the gin joints fand ich richtig geil. Und am geilsten auf jeden Fall fand ich this might be the beginning of a wonderful friendship. Da hatten sie ja auch erst verschiedene andere Lines, die sie gesagt haben, welche die auch mehr erklären oder die lustiger sind. Aber die hat so perfekt auf den Punkt gebracht. Die hat auch Bogart dann nochmal nachträglich eingesprochen im Studio. Ja. Also man sieht ihn da ja nicht. Und die passt mega, weil das habe ich auch so geliebt, diese Beziehung zwischen den beiden, ne, die du eigentlich beide nicht leiten kannst am Anfang des Films und dann so denkst, ja, okay. Ich habe noch nicht ganz verstanden, dieser Plot am Ende, er sagt ja dann dem Renault, dass er...
Das ist ja kein TÜV hat.
Ich spreche ein, Raudo.
Dem, die dann fassen soll, irgendwie, ne, um den so ein bisschen hinzuhalten, aber da verstehe ich nicht, warum, das ist ja halt nur sein Plan. Und irgendwie ergibt das für mich nicht so viel Sinn, dass er sagt so, ja, du kriegst die jetzt beide und dann...
Ja doch, er soll ja beim Flughafen anrufen.
Ach, dass auf jeden Fall zwei Leute durchkommen
können. Genau, ja.
Genau. Ah, okay, aber sie haben doch eh diese Papiere, die gelten.
Papier.
Ja, aber er ruft da ja dann angeblich beim Flughafen an und sagt, die beiden mit den Papieren, da ist alles okay. Lass sie passieren.
Mhm. So. Ja, das passt schon. Ja, auf Deutsch heißt er hier, he's looking you kid, ist ja Yippie-Yay Schweinebacke. Das kommt ein bisschen komisch in der Übersetzung. Das fand ich nicht so gut. Das, finde ich, hat die Stimmung so ein bisschen gekillt.
Also ich glaube, dass dieses here's looking at you kid schon einfach daran liegt, dass man das halt einfach im Film viermal hört. Ich glaube, das ist noch im Rahmen des Okayen, aber man hat es halt vorher schon 30.000 Mal gehört von irgendwelchen besoffenen Atzen in der Kneipe. Deswegen ein bisschen befleckt vielleicht, aber kann man schon
ganz
nachvollziehen.
Ganz schön finde ich ja auch dieses Verhältnis, was er zu diesem Pianisten da eben hat, ne, und diese ganze kleine Backstory mit diesem Lied, das finde ich auch irgendwie so schön. Das ist einfach so ein schönes Detail irgendwie, mit dem dann auch gearbeitet wird und das sich dann so ein bisschen durch den Film zieht. Das macht einfach Spaß und da kann ich dann auch wieder Malte zustimmen. Der Film ist einfach reich und der hat so viele dieser Momente und das ist, finde ich, was man in vielen Filmen einfach vermisst und hier hat man das und das macht diesen Film einfach auch so toll irgendwie.
Und das ist auch so cool. Ja. Ich meine, da kommen wir ja später drauf, aber es gab ja in The Notebook diese Szene, wo er dann aus dem Off erzählt, so, ja, und dann haben sie sich doch wieder getroffen und er ist im Bus und guckt halt raus und sie ist da einfach und er rennt raus. Ne? Es ist genauso unwahrscheinlich, dass sie in seine Kneipe reinrennt, aber cool ist eben, dass sie zum Piano geht, sagt, hier Sam, spiel doch nochmal das Lied und er hört halt dieses Lied und denkt sich so, ey, ich habe verboten, das zu spielen, rennt hin, ist total außer sich eigentlich vor Wut und sieht sie dann da stehen und so. Ist halt viel effektiver, das so zu machen. Halt, ne?
Ja.
Also dieses zufällige Aufeinandertreffen, so mit so kleinen Details am Rande.
Allein das erklärt ja auch schon so viel einfach vorweg, bevor man dann die Rückblende in Paris hat, sodass er halt reinkommt und sagt, ey, ich habe gesagt, du sollst dieses Lied nicht mehr spielen. So, da weiß man dann halt direkt schon, okay, Der Mann hat offensichtlich noch Gepäck.
Ja. ja, absolut.
Nicht abgeholt. Also da, ja, klasse.
Play it again, Faz.
wollen wir, wenn wir den bewerten wollen, dann denke ich, kann man hier ohne Probleme 10 von 10 geben. Meiner Meinung nach, ich finde es auch ästhetisch unglaublich ansprechend, diese, wie viel hier mit Licht und Schatten auch gespielt wird, immer wieder in den Hintergründen, diese super detaillierten Ornamente, auch dieses, gerade mit diesem Piano, auch mit diesem Klavierspieler, so richtig tolle emotionale kleine Aspekte, die sich immer wieder durch diesen Film ziehen. Und klar, und die Checkliste geht noch weiter irgendwie. Natürlich waren die Schauspieler toll, die hatten eine riesige Chemie, das Writing war klasse. Aber für mich ist das ein 10 von 10 Punkte Film. Seht ihr das auch so?
Ja, würde ich schon, kann man geben, würde ich aber eher eigentlich gar nicht bewerten,
ja.
Weil es nicht nötig ist. Die Frage, die sich natürlich noch stellt, ist, wo bleibt das Reboot?
Das stimmt natürlich. Heute mit der Flüchtlingskrise könnte man es andersrum aufbauen. Leute wollen nach Deutschland und irgendwelche Schlepper versuchen, ihnen schlechte Deals anzudrehen. Ja, das war nicht so genau. Ich würde 9 geben von 10. Perfekt war es für mich nicht, aber es hat dann, ich dachte halt dann, als alle Charaktere etabliert waren, dachte ich so, okay, was passiert jetzt? Jetzt ist einfach diese Liebe, die da so im Hintergrund steht, und dann ist halt nochmal richtig viel passiert von der Story, und das gefällt mir immer richtig gut, weil ich oft das Gefühl habe, dass Filme so im letzten Drittel dann total abflauen, weil den Leuten die Ideen ausgehen, ja. Und dann geht's hier eigentlich erst richtig los, und das finde ich richtig gut.
Ja. Ja, also ich würde, keine Ahnung, ja, ich denke irgendwie 10 von 10 passt schon. Also ich würde sowieso angucken, das ist ja egal. Deswegen die Bewertung kann man vielleicht verzichten, aber nee, herrlich.
Gut, wenn ihr Casablanca gesehen habt, falls nicht, könnt ihr den echt nachholen. Wir mochten den alle gerne, und der ist auch nicht irgendwie sonderlich langweilig oder so. Es passiert wirklich viel, es ist interessant, sich das anzusehen, und eben auch komplexer als so manch anderer Liebesfilm, zu dem wir heute noch kommen werden. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eure Meinung an podcast@drpeng.de, und wir kommen zum nächsten Film, und das ist When Harry Met Sally.
You realize, of course, that we can never be friends.
Why not?
What I'm saying is, and this is not a come on in any way, shape or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way.
That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved.
No, you don't.
Yes, I do.
No, you don't.
Yes, I do.
You only think you do.
You're saying I'm having sex with these men without my knowledge?
No, what I'm saying is they all want to have sex with you.
They do not.
Do too.
They do not.
Do too.
How do you know?
Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive?
No, you pretty much want to nail him too.
What if they don't want to have sex with you?
Doesn't matter, because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story.
Well, I guess we're not going to be friends then.
Guess not.
That's too bad. You were the only person that I knew in New York.
Jo, Harry und Sally ist eine Liebeskomödie von Regisseur Rob Reiner aus dem Jahr 1989 mit Billy Crystal und Meg Ryan in den Hauptrollen, und ja, gehört nicht zuletzt einfach wegen ja gerade einiger ikonischer Szenen so zu den absoluten Klassikern des Genres, und berühmt natürlich auch das Zitat "I'll have what she's having". Ich habe, was sie hat, auf Deutsch.
Was hat sie, was ich nicht habe?
Ich sehe was du nicht siehst. Ja, und geht los, ja. Harry und Sally lernen sich so nach ihrem College-Abschluss auf einer Autofahrt nach New York kennen, und ja, die beiden ecken sofort an. Also das ist wirklich was. Vor allem wegen Harrys Standpunkt, dass Männer und Frauen nicht in der Lage seien, eine platonische Beziehung aufrecht zu erhalten. Und ja, die beiden verlieren sich dann nach ihrer Ankunft in New York auch sofort aus den Augen. Treffen sich dann aber zufällig 5 Jahre später wieder und freunden sich dann so doch halbwegs wieder miteinander an, telefonieren miteinander, werden tatsächlich zu Freunden. Derzeitiger Beziehungsstatus bei beiden, frisch getrennt. Oho, ja, dann eines Nachts erhält dann Harry einen Anruf der aufgelösten Sally, und die gerade erfahren hat, dass ihr Ex-Freund heiratet. Und ja, Harry macht sie auf den Weg zu ihr, und die Karten werden neu gemischt. Meine Frage, seid ihr nach Harry und Sally lieber solo geblieben oder wart ihr unsterblich verloved?
Verlauft. Man muss kurz sagen, dass du, wo du da gerade aufnimmst, im Hintergrund jetzt Leute Billard spielen. Vielleicht hört man es
ja,
kurz.
Ich kann mal das hier ein bisschen die Sensibilität
also
ein bisschen
Nachsicht für den Sound jetzt gerade bei dir. Hört man, schneide ich dann natürlich immer raus, wenn wir reden, aber kann ja manchmal sein, dass da noch eine Billardkugel auf die andere prallt, während du gerade einen Satz sagst. Und Harry Met Sally habe ich vor ein paar Wochen gesehen, habe ich auch in der Abschlussrunde drüber geredet, habe ich nicht nochmal extra nachgeholt jetzt für diesen Cast aus Zeitgründen. Mir hat der gut gefallen, weil er nicht wieder wie ein typischer Liebesfilm diese Geschichte zeigt, zeigt, dass sich zwei treffen, verlieben, dann kommt das große Problem und dann müssen sie wieder zusammenkommen, sondern du Menschen siehst, die über ja immer so mit so Abständen halt ihr Leben leben und sich dann immer wieder treffen und auch spät merkt man so, eigentlich passen die ganz gut zusammen. Ich fand, Billy Crystal und Meg Ryan haben mir das ziemlich gut gemacht, gerade Billy Crystal, diesen zynischen, super nervigen Idioten und Meg Ryan, diesen bisschen blauäugige, die aber irgendwie alles kontrollieren will. Ich fand auch die Entwicklung über die Jahre gut, also dass die Leute sich quasi mehr entspannt haben irgendwann, am Anfang noch ziemlich aufgedreht waren und am Ende mehr zusammengefunden haben. Und ich fand auch, der war auch ganz gut und witzig geschrieben. Die Grundthematik, ob Männer und Frauen befreundet sein können, ohne sich zu verlieben, das finde ich irgendwie ein bisschen, oder ohne Sex haben zu wollen, dann das interessiert mich nicht so doll. Also ist keine Frage, die ich mir stelle. Ich habe viele irgendwie Freundinnen, mit denen ich nicht schlafen muss und deswegen weiß ich nicht so genau, ob das so groß ist. Ich finde, der ist aber unterhaltsam, der ist nicht zu lang. Im letzten Drittel wird er vielleicht ein bisschen zu kitschig, aber ich finde, der ist sehr solide und den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der ist auch lustig in den Szenen, in denen er lustig sein möchte.
Ja, das finde ich auch. An sich ist er ja schon relativ konventionell, wenn man sich so Romcoms anguckt, aber er ist nicht so aufgesetzt, finde ich, wie bei anderen in diesem Genre. Also es ist ja schon so, sie treffen sich, finden sich jetzt nicht so toll, verlieben sich dann vielleicht aber doch, dann gibt's den Fallout. So ist es standardmäßig, aber hier gibt es das nicht, dass sie sich ganz am Anfang schon verlieben und dann das Problem kommt und dann aber doch das Happy End, sondern dass der ganze Film sehr, sehr authentisch und organisch eben auf dieses Happy End zuläuft. Und das ist halt einerseits natürlich das gewollte und gescriptete Ende einer jeden Rom-Com, aber hier ist es auch die logische Konsequenz von der Entwicklung, finde ich, die diese Charaktere nehmen. Also es wird den Charakteren gerecht und deswegen fand ich das nachvollziehbar und auch eigentlich sehr, sehr gut dann im Allgemeinen. Und es ist ja, ja, es gibt noch andere Klischees, die der Rom-Com, die hier so hier mit drin sind, also eben A, natürlich erstmal, dass sie diese Antipathie füreinander haben. Da gibt es aber auch diese ganz typischen, wackigen Nebencharaktere, die halt irgendwie alle total dumm sind. Dann jeweils diesen einen Beraterfreund, also so einen Typ, mit dem man dann über die Beziehung reden kann. Und was es auch gibt, ist diese ganz klare Situationskomik. Also, dass es immer wieder Szenen gibt, die als eigenständige Sketche auch funktionieren, die wirklich nur, auch fast nur auf Comedy ausgelegt sind. Also, diese Orgasmus-Szene im Restaurant natürlich, die, wo sie Charade spielen. Und das, also hier sind so alle Grundzutaten eben drin von dieser Rom-Com, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr kreativ gelöst am Ende. Und deswegen fand ich den auch recht gut.
Ich glaube, dadurch gewinnt der Film eben auch und das hebt ihn so ein bisschen ab von den anderen Romcoms, die es so gibt. Und ich hatte es ja auch schon in der Einleitung erwähnt, eben wegen auch dieser Szenen, wie er mit diesen Genre-Trademarks umgegangen ist sozusagen. Was hat er geliefert, was andere nicht gemacht haben? Und ich glaube, das sind eben viele, das hat er eben kreativ gelöst mit ihm, diesen Szenen. Sei es jetzt diese Orgasmus-Szene oder wahlweise auch, was war diese andere Nummer? Auch die Liebeserklärung am Ende. So, das ist ja eine viel zitierte Szene, beziehungsweise ich kannte diese Szene schon, bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte und da war ich 12 und das ist halt schon, spricht irgendwie für sich und ich weiß auch, dass das für andere Generationen auf jeden Fall auch ein, sag ich mal, ein relativ, also nicht unbedingt wichtiger Film war, aber der hatte da schon einen gewisseren Standpunkt, das war schon eine Nummer, also ja, ich finde auch irgendwie zu Recht, weil ich finde, der Film weiß seine Geschichte gut zu erzählen, er hat glaubhafte Charaktere, die natürlich diese auch so ein bisschen hibbeligen, nervigen Charaktere sind, die haben aber auch schon damals, finde ich, ganz gut funktioniert, so die und ja, Dialoge gut geschrieben, irgendwie, ja, es passt. am Ende passt es, wie bei den beiden vielleicht.
Ich weiß zu wenig über so die Geschichte der Romcom, inwiefern der Film da Pionierarbeit geleistet hat, was man ihm dann noch zugutehalten könnte. Mhm. Aber mir ist der ein bisschen zu sehr über Bord gegangen, wie scheiße diese beiden Leute halt sind. So, weil ich fand die schon im Auto mega unsympathisch, beide auf ihre Art und Weise. Er mit seinem prätentiösen Rumgeschnacke und sie mit irgendwie ihren Klischee-Macken. Fand's dann entsprechend wunderbar, dass die sich gegenseitig auch kacke finden und sich sagen, ja, nee, du bist scheiße, lass mich in Ruhe, wir machen beide unser Ding. Das hat sich bei mir aber nicht so richtig ändern können und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie zwei Leute angeguckt, die ich nicht angucken möchte. So ein bisschen, und das ist mir insgesamt ein bisschen sehr auf die Nerven gegangen. Mhm. Alles, deswegen konnte ich da nicht zu warm werden und dann ist halt das Problem, dass sich dann halt auch nichts mehr interessiert, was da passiert irgendwie. Weiß ich nicht, aber ich habe den auch früher schon mal gesehen und da fand ich ihn auch in Ordnung. Also vielleicht hat er einfach nicht sonderlich gut gealtert, weil er natürlich auch von 1989 noch ein gewisses anderes Weltbild hat. Also damals haben sich vielleicht noch mehr, oder ich weiß nicht, wie viele Leute heute noch denken, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können, ohne dass irgendwie Sexualität im Spiel ist.
Mhm.
Ja, aber keine Ahnung, hat für mich nicht mehr so funktioniert, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Ja, das ist natürlich nicht so zeitgemäß und das ist ein bisschen altbacken, das finde ich auch, aber an sich fand ich es trotzdem ganz gut, dass es da drin war, einfach weil dann eben die eigentliche Liebesgeschichte nicht den ganzen Film ausgefüllt hat, sondern dass eben die beiden auch nochmal miteinander reden durften, dass der Film war, finde ich, auch sehr dialoglastig, wie auch Casablanca. Die Leute haben wirklich viel miteinander geredet, auch ihr eigenes Innenleben dargelegt, irgendwie über Liebe. Klar, dieses Freundschaftsding zwischen Männern und Frauen ist ein bisschen platt, aber es ging nicht nur darum, es ging auch so um die Ängste zum Beispiel, dass sie nicht allein sein wollen später, diese Angst vor der Einsamkeit mit 40, sagt er, sie geht stramm auf die 40 zu, wie lange ist es noch, 8 Jahre oder so, ein ganz lustiger Witz, aber ich fand das an sich als Mischung nicht verkehrt, auch wenn es inhaltlich dich vielleicht nicht mehr so krass interessiert hat, einfach weil es auch alles schon in dieser Eröffnungsszene drin war. Das hat mir auch strukturell so gut gefallen, diese erste Autofahrt. Da wir also bemängeln das ja oft. Ein Film hat gute Charaktere, die werden aber nicht so richtig aufeinander losgelassen. Die können sich nicht so richtig aneinander abreiben, sondern sind mehr so in der Story gefangen. Und hier ist es auf jeden Fall nicht so, denn während die Charaktere überhaupt erst aufgebaut werden bei dieser Autofahrt, da sehen wir sie ja zum ersten Mal, da verstehst du sie dann schon, da kriegst du schon mit, was das für Leute sind, auch wenn du sie nicht magst. Da wird die Story eröffnet, weil sie sich ja auch das erste Mal treffen. Es wird eben diese Thematik erklärt mit Männern und Frauen und dass Sex alles kompliziert macht. Und sie ist auch noch sehr lustig, fand ich. Also deswegen finde ich es gut, dass alle Elemente, die diesen Film irgendwie ausmachen, dass sie es geschafft haben, die schon in die erste Viertelstunde mit reinzubringen. Und das ist irgendwie toll, dass man das sieht, dass irgendwie sich da Schreiber noch Ideen machen, wie wir irgendwie einen Rahmen bauen von einem Film, wie wir unsere Ideen dann am Ende verwirklichen und irgendwie ausarbeiten. Und ja klar, inhaltlich kann man da sicherlich drüber streiten. Ich fand das auch eher platt. Aber so objektiv fand ich es irgendwie gut gemacht. Das ist so mein Punkt, den ich hier gerade machen will.
Und im Gegensatz zu den Charakteren bei The Notebook zum Beispiel, machen die eben auch über den Film noch eine Entwicklung durch und genau. Stellen auch mal in Frage, wie sie ihre Welt so gesehen haben. Man könnte auch sagen, genau diese beiden Leute brauchen sich wegen ihren spleenigen Ticks, die sie haben. Aber dann merkt man eben, das hat mir gerade bei Billy Crystal gut gefallen, dass er so ein bisschen geerdet hat und auch einfach ein Loser geworden ist, nachdem er halt so mega cool da damals im Auto gesessen hat. Hat mir ganz gut gefallen. Ich denke mal, ich würde so 7 von 10 Punkten geben. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, 7 von 10 wäre auch meine Bewertung.
Ja, von mir gibt's, ja, ihr habt ja schon, es ist alles okay gemacht, war aber einfach nicht der Film für mich. Ich gebe mal 6 von 10.
Mhm. Der ist ja von Rob Reiner, der hat auch Stand By Me gemacht und auch diesen The Princess Bride.
Der hat doch auch diesen, muss ich mal kurz hier einwerfen, diesen This is Spinal Tap, den ich immer mal wieder irgendwo sehe und unbedingt irgendwann nochmal nachholen muss, weil das ja auch so ein absoluter Klassiker eigentlich ist, wo es um so eine Fake Heavy Metal Band geht. Den müssen wir auch irgendwann mal nochmal nachholen.
Ja. Beim Musikfilm dann, wenn wir darüber
sprechen. Ja, genau.
Und der Stand By Me ist ja einer meiner Lieblingsfilme und deswegen wollte ich mal gucken, wie er das hier macht. Und ich finde, er widmet sich dem Thema dann auch mit genug Sorgfalt und mit sympathischen Charakteren. Und den kann man schon auf jeden Fall gucken. Ist nicht mein Lieblingsfilm aller Zeiten, aber ich finde, wenn man wenn man Lust hat, wirklich mal einen romantischen, süßen Film zu gucken, warum dann nicht When Harry Met Sally? Auch diese, wie diese Paare dann da immer dazwischen sitzen und so ihre Geschichten erzählen, wie sie sich getroffen haben. Das ist halt auch einfach irgendwie niedlich gemacht.
Ja.
Genau. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zu The Notebook.
This Valentine's Day, revisit the film that reminds you that no matter how much you love each other, you're both gonna grow old and die. The Notebook. From sappy author Nicholas Sparks comes the timeless romance that paved the way for millions of people to form unrealistic expectations of their real-life relationships. Meet Allie, an attractive, wealthy Southern belle whose biggest problem is that everyone adores her. Meet Noah, a poor country boy whose entire family is dead. When these two find each other, he'll criticize her for being a pushover and then constantly tell her what to do.
Get in the water! Get in the water!
And she will abandon him on numerous occasions. Together, they'll be so indecisive, you'll wonder why they're even trying.
I love him.
I love him.
I hate you. I hate you.
I love him.
Now I hate you. I need you to tell him that I love him.
If you leave here, I hate you.
Do you guys love each other?
Look at us. We're already fighting.
Well, that's what we do.
A love that taught an entire generation of women that it's perfectly okay to string along a sweet, handsome, supportive guy as long as you're able to satisfy your every impulsive desire.
Okay, should I be worried?
No, I don't think so.
A movie so generic, yet inexplicably popular, it's basically the Olive Garden of love stories. And a romance that will make nagging girlfriends ask, Why aren't you more like Ryan Gosling? So wait, he wrote hundreds of letters but couldn't just call her once? Ugh, could have saved me 2 hours.
The Notebook, oder zu Deutsch, was ist schon dran an so einem Tag? wie ein einziger Tag auf Deutsch, ist von 2004, ich weiß, oder ja. So? Genau.
Oder so.
Worum geht's? Wir befinden uns in einem Pflegeheim für alte Leute und in dem eine
nicht
Alzheimer
sonst wie Pflegeheim für junge Leute kennt man ja sonst.
Ja, gibt es alles in der JVA Wuppertal. Nee. Eine an Alzheimer leidende alte Frau wohnt dort und ebenfalls dort wohnt ein ebenfalls alter Mann und der kommt dazu und beginnt der alten Frau eine alte Geschichte vorzulesen. Um diese Geschichte geht es dann tatsächlich. Es ist die Geschichte von Noah und Ellie, gespielt von Ryan Gosling und Rachel McAdams, die sich in Seabrook in South California kennenlernen. Und weil die reiche Ellie mit ihren reichen Eltern dort Sommerurlaub macht. Noah selbst lebt in Seabrook und ist aus so ärmlicheren Verhältnissen. Und die beiden lernen sich auf einem Rummel treffen und Noah überredet Ellie, mit ihm auszugehen und bald schon haben sich die beiden unsterblich ineinander verliebt. Zum Unwollen von Ellies Eltern, die keinen Bock darauf haben, dass ihre Tochter mit einem Sprallo vom Sägewerk abkornert. Aber jeder gute Sommerurlaub geht mal zu Ende. Ellie muss mit ihren Eltern abreisen, spontan. Und da die beiden sich vorher nochmal gehörig gestritten haben, weiß niemand so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Ein Jahr lang schreibt Noah jeden Tag einen Brief an Ellie, hört aber nie von ihr zurück. Entscheidet sich dann, mit dem Thema erstmal abzuschließen. Geht beim Zweiten Weltkrieg mitmachen, verliert dort noch seinen besten Freund, hat also gar nichts mehr, außer einen alten Traum, ein altes kaputtes Haus in der Nähe zu kaufen und zu sanieren. Währenddessen verliebt und verlobt sich Ellie in der Stadt mit dem reichen Anwalt Lon Hammond. Noah baut das Haus fertig und landet damit in der Zeitung. Das sieht Ellie und besucht ihn dann. Wir lernen, dass Ellies Mutter die Briefe einfach einkassiert hatte und die also nie bei Ellie ankamen. Die beiden verlieben sich wieder oder doch nicht und nach einigem Hin und Her und was weiß ich nicht was. In einem unglaublichen Twist, der sich vor die üblichen Verdächtigen und Lucky Number 11 nicht zu verstecken braucht, stellt sich raus, dass die beiden alten Leute Noah und Ellie sind. Jeden Tag liest Noah Ellie ihre gemeinsame Geschichte vor, damit sie sich kurz erinnern kann. The Notebook. Wirklich eine tolle Geschichte? Oder tut Ellie vielleicht nur so, als ob sie sich an nichts erinnert?
ja, Spoiler-Alarm nachträglich auf jeden Fall.
Ja gut, bei den Filmen kann man ja wohl...
Ja, du hast ja vollkommen recht. Notebook ist für mich das Gegenprogramm zu Casablanca. Also hier wird noch mit dem ganz großen Pinsel gemalt. Also wirklich in jeder Hinsicht total oberflächlich gehalten. Es ist seichtes Entertainment. Von vorne bis hinten. Was ich sagen muss, ist, dass die Rachel McAdams und Ryan Gosling für mich eine gute Chemie hatten und auch gut gespielt haben. Gosling fand ich besser als in seinen anderen Filmen, die ich so von ihm kenne. Es war alles sehr süß und es war süß genug, um das so wegzuschauen, wie den Begriff, den Christian mal verwendet hat im letzten Cast. Aber mehr nicht. Also hier ist nichts weiter drin. Ja, also die Zuschauer und Filmemacher verständigen sich halt darauf, du wirst hier halt seichtes Entertainment kriegen, du darfst dreimal heulen, dann kannst du dich gut fühlen, dann gehst du wieder nach Hause. Ist okay, aber ja, oberflächlich.
Und langweilig noch dabei. Das ist am Anfang fand ich den richtig gut, den Film, muss ich sagen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass sich Leute auf den ersten Blick verlieben. Das ist die ganz klassische, ja nicht mal Rom-Com, so viel Comedy ist hier nicht drin eigentlich. Wobei es gibt doch schon Komik daran, wie verliebt die da sind. Und ich fand, das war richtig gut dargestellt von Ryan Gosling und Rachel McAdams. Ich habe das hundertprozentig abgekauft. Die haben sich gesehen, die kennen sich nicht, die lieben sich, die necken sich die ganze Zeit. Ich fand das richtig gut. Mhm. Ich fand diese Szene da im Meer irgendwie, wo sie sagt, sie sei ein Vogel. Ah! Nee, aber now say I'm a bird. Und dann sagt er, you're a bird. Und dann sagt sie, yeah, you're a bird too. If you're a bird, then I'm a bird too. Und ich fand, das ist flach geschrieben, aber ich fand das richtig schön. Ich fand das richtig gut. Und natürlich ist hier der alte Liebeskonflikt, der alte Liebesfilm oder auch Liebesgeschichtenkonflikt. Die beiden sind aus unterschiedlichen Klassen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Das haben wir natürlich mega oft. Ich meine, Romeo und Julia ist da das beste Beispiel. Und Titanic. Wie wir das aber von ganz alten, auch die ganzen Geschichten kennen. Ich meine, Romeo und Julia, Tristan und Isolde, Orpheus und Eurydike in einem richtig guten Liebesfilm sind am Ende beide tot. Gut, ist ja auch der Fall, aber nicht vereint, sondern es passiert irgendwas ganz Schlimmes. Das fand ich an Casablanca so gut, dass eben es eigentlich, es wird gesagt, ein Liebesfilm muss ein ein Happy End haben? Ist es die Frage bei Casablanca? Ich würde sagen, ja, hat er, aber eben anderes Happy End als das, was man sich gedacht hätte. Und was mir überhaupt nicht gefällt an The Notebook, ist eben, wie dieser Klassenkonflikt hier aufgebaut wird. Also es wird eben gezeigt, er ist vom Sägewerk, sie ist von einer reichen Familie und dann ist ja schon klar, okay, irgendwann werden die sich trennen müssen. Das passiert dann auch in so einem relativ fingierten Gespräch, was die beide haben. So, nein, jetzt kann ich nicht mehr. Und ja, dann verlass mich doch jetzt sofort. Und dann macht er es halt, finde ich auch noch okay, denn die sind jung. Das sind einfach, ja, die sind gerade aus dem Teenageralter irgendwie raus und werden noch da von ihren Gefühlen übermannt. Aber dann hat der Film gar nichts mehr zu erzählen. Also klar geht Ryan Gosling dann noch in den Krieg irgendwie mit seinem Kumpel. Woher kennt man den eigentlich, diesen komischen Typen? Egal. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall kommt er dann zurück und dann baut er dieses Haus für sie und es ist wirklich das schönste Barbie-Traumhaus und er hat diesen fetten Holzfällerbart da und säuft sich da irgendwie so halb zu Tode und dann ist ja das Einzige, auf das man wartet, ja, das war die wahre Liebe und kommen sie am Ende nochmal zusammen? Ja, natürlich kommen sie am Ende nochmal zusammen und da hat mir einfach vieles nicht gefallen. Vor allem auch die Charakterentwicklung von Rachel McAdams Charakter, weil die Frage ist ja so, sie will ja dann in die große Stadt gehen, dann auch so ein bisschen Karriere machen, doch eigentlich schon, ne? Es geht ja nicht darum, dass sie da ein Erbe antritt, oder? Sondern sie wird ja quasi ausgebildet und sowas. Und das ist ja schon ein Konflikt, der auch irgendwie sinnvoll ist. Er hat halt keine berufliche Zukunft und sie schon. Und dann am Ende wird er halt gesagt, ja, scheiß auf die berufliche Zukunft. So, ich wohne jetzt mit dir in diesem Landhaus, weil es die wahre Liebe ist. Und das ist mir echt zu flach. Da hätten andere Filme vielleicht geschafft, das nochmal weiter zu vereinen. Denn diese Chemie zwischen Rachel McAdams und Ryan Gosling funktioniert für mich perfekt auf die erste halbe Stunde und danach fand ich es wirklich läppsch. Das ist läppsch.
Ihr habt es ja schon gesagt, es ist, dieser Film ist mit einem großen Pinsel und Weichzeichner gemacht und der allergrößte Pinsel ist Ryan Gosling. ich weiß, also jeder, der schon mal bei Regen und Gewitter in einem Ruderboot saß, weiß, wie unangenehm das in Wirklichkeit ist und in den meisten Fällen eigentlich völlig ohne jegliche Romantik auskommt. Und das bezeichnet diesen Film, also das ist halt schon einfach krasser Kitsch. Und die Schauspieler machen ihre Sache schon ziemlich gut. Aber so, ich weiß auch nicht, ob ich diese Riesenliebe dann wirklich über den ganzen Film glauben kann. So, ich meine, von mir aus, dass sich die Teenager-Liebe-Style da verlieren, nur weil einer am Riesenrad hängt und sich nachts Ampeln anguckt, von mir aus. Und aber warum die dann da dann am Ende das noch, also spätestens, wenn sie sich nochmal wieder treffen, dann in diesem Haus, da habe ich es dann einfach nicht mehr so gekauft insgesamt. Und die Sache mit dem Haus war ich noch ganz okay, war halt aber auch so übertrieben. Also so dieser Charakter, der dann nichts mehr hat und sich dann in diese Arbeit stürzt und das irgendwie dann das Wichtigste für ihn ist, fand ich ganz gut. Aber halt auch, man hätte das alles irgendwie nuancierter vielleicht gestalten können. Und was ich auch schade fand, ist gerade, wir haben diesen Klassenkonflikt. Ja, der ist nicht neu, aber der wird hier halt wirklich mit aller Liebe höchstens angerissen. Und da hätte man schon auch mehr drauf eingehen können, außer eine Szene, wo Ryan Gosling an einem Tisch sitzt und ausgelacht wird, weil er nur 40 Cent in der Stunde verdient. So, und dann war es das auch irgendwie so. Das ist halt wirklich wenig. Das ist selbst für ein Sägewerk sehr wenig. Wie soll er seine 3 Bier davon bezahlen, die er bestellt?
Ja, das ist aber echt bezeichnend für diese Art Film, die wir sehen, dass halt dass kein Gewicht in den Konflikten liegt, dass halt alles immer sehr seicht abgehandelt wird. Das geht ja damit los, dass sich die beiden Hauptpersonen halt ständig streiten. Aber es wird ja halt so verkauft, dass sie halt so aus Spaß das machen. Das ist so, das ist ihr Ding. Das sagen sie dann auch so, hey, wir streiten uns zwar viel, aber dann vertragen wir uns auch wieder. So ist es halt bei uns. Deswegen lieben wir uns ja auch. Aber dadurch hast du auf diesen Streits schon mal kein Gewicht. Dann gibt es eben diese Konflikte von außen, eben diese Klassenunterschiede. Und dann vor allem voran diese Briefgeschichte mit der Mutter, also dass sie wirklich alle Briefe geklaut hat, das ist ja wirklich der krasseste Vertrauensbruch. Also das ist eigentlich unverzeihlich, aber das wird einfach fallen gelassen. Also da wird sie einmal angeschrien, aber in der nächsten Szene ist alles wieder gut. Und dann wird da auch noch, für mich die schlechteste Szene im Film, einer der zwei großen Fehlgriffe, diese drangetackerte Charakterentwicklung der Mutter. Also diese Szene, wo sie dann Ellie davon erzählt, dass sie war auch schon mal in derselben Situation, hatte auch mal so einen armen Lover aus dem Ghetto und deswegen wollte sie schützen und deswegen hat sie die Briefe geklaut und dann sagt Ellie, ja gut, okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Also so richtig peinlich fand ich eigentlich und da kommt für mich auch dann was ins Spiel. Ich habe das mir schon trademarken lassen, ich nenne das Brooklyn Konundrum, wie bei Big Bang Theory. Da ist kein Gewicht auf ihre Entscheidung, für wen sie sich entscheidet. Das ist doch völlig egal. Also das ist halt wie bei Brooklyn, entweder sie hat ein gutes Leben oder sie hat ein gutes Leben. Also es kann mir niemand erzählen, dass sie irgendwelche Probleme hat, weil sie jetzt mit Ryan Gosling in einem riesigen Landhaus leben muss. Sie hat trotzdem noch Fettasche, sie hat noch reiche Eltern, er hat noch einen Job. Ist doch alles gut. Also sie muss kein Opfer bringen, wie zum Beispiel in Casablanca, da merkst du richtig, sie muss, er muss sich opfern für diese Liebe. Und da finde ich auch lustig, wie sich da dieses Ideal von Liebe irgendwie dann geändert hat, vielleicht auch in Hollywood. Also, dass es in den 40ern noch so war, wenn du jemanden liebst, dann lass ihn oder sie halt eben gehen. Du musst dich aufopfern. Das ist dann das romantische Ende. Und hier ist es so, dass sie halt zurückkehrt, dass sie ihrem Herz folgt und das wahre Liebe dann eben, dass dann das Romantische ist. Finde ich dann sehr, sehr flach, alles in allem, habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Aber ja, mehr ist hier einfach irgendwie nicht drin, leider.
Ich fand das in Ordnung, dass die Mutter noch einen Charakterentwicklungsstrang bekommt, aber dann sagt sie ja so, ja, und wir sind dann weggefahren. Dann dachte ich so, warum sind die beiden nicht weggefahren? In Badlands verlieben sich zwei Leute, die sich nicht kennen. Da wird erstmal der Vater abgeknallt und dann ist Road Rage angesagt für 2 Stunden, so. Genau, das hätte dem Film auch ganz gut getan, glaube ich mal. Ich kannte mir jemanden, der hat immer gesagt, wenn man gesagt hat, hast du Bock, einen Film zu gucken, fällt ein Schuss. Und ich finde, hier hätten ein paar mehr Schüsse fallen können, irgendwie, um das mal ein bisschen dramatischer zu machen, die ganze Geschichte.
Was man The Notebook zugutehalten muss, ist, dass er es schon nicht verheimlicht. Also, was das für ein Film sein will. Also, du hast ja diese Anfangssequenz mit der Musik und mit den Vögeln, mit dem Sonnenuntergang. Und,
die Vögel ja am Anfang schon.
Und du hast ja auch diese Rahmenhandlung mit den alten Leuten, die Hotte ja jetzt schon so schön aufgelöst hat in seiner Zusammenfassung.
If you're a raven, I'm a raven. Nevermore.
Ich fand die nicht so schlecht. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Diese Rahmenhandlung mit den alten Leuten.
Das waren asiatische Nudeln.
Das ist nicht die Neuerfindung der Cleverness, aber es hat mich bei der Stange gehalten, weil es war irgendwie schon klar, natürlich, dass es die beiden sind. Und du hast es ja auch sehr lustig jetzt so verkauft, aber wurde nicht explizit gesagt. Und es war schon so eine ganz, ganz leichte Mystery-Ebene schon mit drin, beziehungsweise zumindest die Möglichkeit eines Twists, dass da noch einer passiert, irgendwie bis zur Hälfte des Films. Ich habe daran geglaubt, das hat es für mich ein bisschen spannend noch gemacht. Mhm. Als dann klar war, okay, das ist hier alles sehr geradliniger, romantischer Kitsch, ist es dann natürlich, hat es dann viel verloren. Deswegen würde ich auch sagen, der Film hat nicht mehr viel zu bieten. Ab der zweiten Hälfte ungefähr stimme ich Christian zu. Ja.
Soweit. Ich hätte mich halt gefreut, wenn das der Anwalt gewesen wäre und nicht Ryan Gosling, ne? Wenn man sich das nochmal getraut hätte. Der Film trifft ja auch die Aussage, dass jetzt der andere nicht böse ist, in den sie verliebt ist. Das ist ja schon mal auch in Ordnung, weil das kann man ja noch schlimmer machen. Aber man hätte es eben auch noch alles viel besser machen können. Und ja, mit diesen beiden alten Leuten. Es ist ganz süß, dass am Ende rauskommt, dass sie das halt geschrieben hat, so, ne? Dann, dass nicht nochmal 100 Mal gesagt wird, sondern man nur in einem Shot das sehen kann. Sowas ist in Ordnung. Aber ja, man stirbt fast vor Kitsch. Und man hätte einen besseren Film einfach draus machen können, finde ich. Wir haben ja überlegt, was wir als neueren Film besprechen. Wir wollten ja einen so ein bisschen aus den 80ern machen, einen Klassiker und einen neueren. Und ich hatte hier auf jeden Fall Eternal Sunshine of the Spotless Mind stehen. Das ist ein super Film. Aber ich dachte mir, lass doch mal so einen richtigen Kitschfilm besprechen und mal gucken. Und ja, es ist einfach nicht so dolle. Und ich weiß nicht, vielleicht gut, wenn man irgendwie verheult, verlassen wurde und dann sowas gucken will, ganz viel Schokolade essen. Ich weiß nicht, ob man dann nicht nach so 3/4 denkt, ja, das war irgendwie ein bisschen blöde. Vielleicht kauft man es dann ab. Ich konnte mich da nicht so freuen, dass die dann am Ende zusammen waren, ja. Von mir, 5,5 von 10 für die erste halbe Stunde. Danach ist es krass abgeflaut, finde ich.
Ja, so 5 Punkte passt schon. Das Ende kriegt einen dann ja trotzdem. Das ist also, oder mich zumindest. Also ich fand das ja dann schon sehr, sehr schön, die letzte Szene. Muss mir dort auch noch das erste Tränchen wegdrücken. Und deswegen, ja, es ist also so irgendwie so mittelmäßiger Schmuh, der irgendwie ganz gut gemacht ist, interessiert mich nicht so doll, deswegen sind 5 Punkte da auch in Ordnung.
Also ich fand gerade das Ende und die letzte Szene ungefähr so nötig wie ein Kropf. Ich habe danach eine halbe Stunde das Zimmer saugen müssen, wegen der Mischung aus Kotze und Schleim. Aber na gut, das, was er machen will, schafft er schon. Deswegen gebe ich auch wohlwollende 5 von 10. Aber es ist halt, ich weiß nicht, Film kann mehr.
Was ist eure Meinung zu The Notebook? Warum heißt es eigentlich wie ein einziger Tag? Es war kein Tag. Egal. schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe auch mal dieses Spiel Guacamelee, was ihr vor Ewigkeiten mal empfohlen habt, mal gespielt. 2D Jump'n'Run Metroidvania-mäßig, aber ist so ein bisschen in diesem mexikanischen Luchador-Setting von diesen mexikanischen Wrestlern. Ist ganz süß, ist nicht schlecht gemacht, ist für mich mechanisch ein bisschen komisch zusammengestrickt am Ende. Nintendo hätte es besser gemacht und am Ende unnötig schwer, dass man irgendwie dauernd stirbt, weil einfach man nicht richtig versteht, was das Spiel von einem möchte. Das spiele ich nicht weiter, aber kann man schon sich angucken. Dann habe ich Berliner Hip-Hop zu empfehlen, MC Bomber und Shaka One jeweils. MC Bomber kennt man vielleicht schon ein bisschen mehr, kam auch schon mal hier im Podcast bei uns. Der hat ein neues Album, das heißt Predigt. Das ist nicht schlecht, das ist so Berliner, ja, die nennen das auch so Boom-Bap-Rap, so ein bisschen erinnert das an so die alten Sachen von King Kool Savas und Taklos und so weiter, gerade von den Beats her und auch von der Aggression progressiven, ja, frauenfeindlichen, homophoben, dem Inhalt, der in den Texten ist, aber es ist halt wirklich nur, keine Ahnung, da sind keine Tracks gegen Schwule, sondern Schwul ist halt ein Schimpfwort für Leute, die keine Männer sind, ob einem das gefällt oder nicht, muss man für sich selbst entscheiden, aber ich finde es halt mega lustig und die machen es halt auch, weil es einfach super witzig ist. Und das Geile ist, dass man sich, dass die haben halt immer so eine Kollaboration gemacht, MC Bomber und Chaka One. Ich halte Chaka One für den besseren Rapper. Und dessen neues Album, das heißt irgendwie Suffs und...
Suffs, Stecks und Schmiers.
Genau. Das kann man sich umsonst im Internet runterladen. Und auch deren Kollaborationsalbum Nordachse gibt's auch umsonst. Einfach mal bei Google suchen. So, finde ich richtig geil. Kann man gut pumpen. Sind super witzige Zeilen einfach drin. Weiß ich nicht. Ich will high sein und drehe eine dicke Tüte. Du willst Mann sein, doch trinkst Bio-Zisch-Rosenblüte. Ich kann darüber lachen. Viele andere wahrscheinlich nicht. Aber das finde ich ganz gut. Und die Sticker sind da und die sind richtig geil geworden. Yes. Wir haben so richtig geil glänzende Pankers-Sticker, die rund sind und die gehen auf jeden Fall an alle raus, die uns auf Patreon mit $5 unterstützen. Genau, darüber freue ich mich auch. Horst, du hast auch MC Bomber und Chaka One gehört, ne?
Ja, ich habe es auch gehört. Es ist bei mir echt immer so eine Gratwanderung, weil es ist halt schon ultra sexistisch und homophob und man weiß, dass es scheiße ist. So. Mhm. Aber man irgendwie feiert man es trotzdem, man hört es dann halt auf Kopfhörern. So, das, ja, also kann man schon auch richtig abhaten, aber ich meine, wir wissen nicht, wie die Leute drauf sind, aber das sind halt auch irgendwie einfach, das ist halt im Grunde genommen Studenten-Rap, die Spaß dann haben, so assi zu sein, wie früher okay war.
Mhm. Ja,
und ich
genau,
kann das denen nicht so richtig zusammen verübeln. Und halt einfach, ja, mich kriegen halt diese chilligen 90s Boom-Bap-Beats einfach mit irgendwelchen Synthesizer-Sounds mit drin. Gute Sommermucke, wenn man ein bisschen cruised vielleicht,
ja.
Läuft. So.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 113. Ich habe am Anfang gesagt, es wäre der 113. Es war aber erst der 112.
Das ist die 112
immer,
Feuerwehr.
Genau, immer langsam. Feieralarm, die Sonne scheint. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/derPankast. Bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pankast und Off-Duties angeht. Außerdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Diskutieren das hier im Cast heute auch schon wieder geschehen. Wenn ihr uns eine Meinung schreiben wollt oder Filmempfehlungen, Filmtipps, dann schreibt uns an podcast@drpank.de oder auf Twitter @derPankast. Und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn weiter. Auf patreon.com/derPankast könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen, dann können wir uns eine neue Website und GEMA-lizenzierte Musik leisten und irgendwann vielleicht auch mal ein Interface und ein richtig gutes Mikro für Malte.
Und ihr kriegt die geilen Glitzersticker.
Und man kriegt die richtig geilen Glitzersticker auf jeden Fall. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich habe noch eine Sache, weil wir es jetzt von Rap-Musik hatten, ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir einfach immer am Ende vom Pankast auch einfach noch irgendwie die Städte sagen, in denen wir sind und unsere Namen nochmal.
Ja.
Und so zum Ausdruck, so Pankast 112. Lukas Diesel.
Leipzig 2016.
Freiburg. Represent.
Oder so. Auch Freiburg.
Tschüss.
Ciao.